Deutschlandfunk, Kultur heute.
So, und jetzt erweitern wir wieder sowas von den Horizont.
Endlich mal erklärt.
Heute mit einer Frage, die wir so wahrscheinlich gar nicht stellen dürften. Schließlich leben Kultursendungen, jedenfalls die ernstzunehmenden, ja, vom Begriff der Kritik. Und um den soll es nun gehen, genauer um die Theaterkritik. Ein Kollege, der für uns regelmäßig ins Theater geht, ist Christian Gampert. Tag, Herr Gampert.
Ja, hallo, nach Köln.
Sie sitzen dann manchmal stundenlang in einer Aufführung, setzen sich anschließend nochmal hin und schreiben auf, wie Sie es denn gefunden haben. Für wen das Ganze eigentlich?
In der Hauptsache natürlich fürs Publikum. Also die Theaterkritik ist ja zunächst mal dazu da, um überhaupt Öffentlichkeit herzustellen. Da sind ja nur ein paar hundert Leute im Theater in den meisten Fällen. Und das Publikum draußen will ja wissen, was ist da überhaupt passiert und was hält der Kritiker, der ja eine Art spezialisierter Zuschauer ist, was hält er davon? Und wie begründet er sein Urteil vor allem? Kann er das gut beschreiben, was da passiert ist? Ist da was Besonderes gelaufen? Und im Zweifelsfall ist dann der Kritiker leider, leider öfter mal der Überbringer der schlechten Botschaft. Das heißt, man braucht dann schon auch mal ein bisschen Mut, um sich aus dem Fenster zu lehnen. Aber im Grunde ist die Theaterkritik nicht fürs Theater selber geschrieben. Die diskutieren das untereinander ja auch und kritisieren einander natürlich auch. Aber die Außenperspektive ist wichtig für die Theaterleute. Aber natürlich besonders fürs Publikum.
Hat sich das denn in den vergangenen Jahren oder vielleicht Jahrzehnten, Jahrhunderten verändert oder war das immer schon so?
Also ich glaube, der größte Einschnitt, den wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, ist natürlich das Internet, weil die Machtfülle des Großkritikers, die wir noch kennen aus den 70er bis 90er Jahren, sagen wir mal, enorm beschnitten wurde dadurch. Einfach deshalb, weil viel mehr Leute sich zu Wort melden und man eben seinen eigenen Blog-Eintrag machen kann oder ein eigenes Portal eröffnen kann. Die Macht des Kritikers wird relativiert dadurch. Das ist aber gut, weil je mehr Leute an einer Debatte teilnehmen, desto besser. Völlig egal, ob die jetzt alle besonders kompetent sind, muss ja auch gar nicht sein. Es ist aber immer gut für die Diskussion, weil was ist denn der Grund, warum wir überhaupt schreiben? Wir werden ja die Inszenierung im Nachhinein nicht verändern, aber wir werden Debatten auslösen, wie in den 70er Jahren über das Regietheater oder über die postmoderne Theatralik in den 90ern. Das ist auch ein Grund für Theaterkritik, denke ich.
Dann geht's jetzt, Herr Gampert, ans Eingemachte. Gibt's ein Rezept, wie man eine Kritik schreibt? Eine Nacherzählung allein soll's ja nicht sein.
Nein, natürlich nicht. Also gut, mittlerweile kann man ja an vielen Unis auch Schreibkurse belegen. Das war früher nicht so. Die meisten Kritiker lernen es natürlich, indem sie es einfach tun und werden dann mit der Zeit besser. Ich denke, das Wesentliche für den Kritiker ist doch, dass er erstmal zugucken lernen muss. Was machen die denn da überhaupt? Und dann versuchen muss, das zu beschreiben und dann einzuschätzen und das in eine Erzählung zu bringen, weil die Theaterkritik ist, auch wenn viele das ein bisschen abfällig betrachten, ist ein literarisches Genre. Ich habe, bevor ich zur Zeitung gegangen bin, in der Psychiatrie gearbeitet. Das heißt, ich habe ständig Leuten zusehen müssen, die seltsame Dinge taten. Das war eine gute Schulung, um Leuten auf der Bühne dann zuzuschauen und dann zu versuchen, das irgendwie zu fassen und auch ein Urteil dann zu begründen.
Da hilft es dann wahrscheinlich auch, möglichst viel zu sehen und möglichst viel Unterschiedliches zu sehen. Gibt es Kritiker, die Sie als Vorbild haben oder auch abschreckende Beispiele?
Naja, Kritik entsteht immer aus dem Vergleich. Und ich will jetzt gar nicht mit Lessing anfangen oder Herbert Ihering oder Kerr. Friedrich Luft sollte man vielleicht schon erwähnen, den großen Radiokritiker, weil wir jetzt im Radio sind. Schon der Name Luft, der... Die Kritik kam durch den Äther. Mein Vater hat das nach dem Krieg ständig gehört. Stimme der Kritik, gleiche Welle, gleiche Stelle. Der konnte unglaublich gut extemporieren. Das ist sicher fürs Radio ein Mythos gewesen, was der gemacht hat. Aber ich will mich auf einen Kritiker beschränken, von dem man einfach unheimlich viel lernen konnte und auch noch kann. Das ist Benjamin Henrichs, der lange Jahre in den 70er und 80er bis in die 90er Jahre bei der Zeit geschrieben hat. Der konnte nicht nur unfassbar gut schreiben und beschreiben, sondern der hatte einfach die Gabe, das Wesentliche einer Inszenierung und einer Schauspielerleistung auch, nicht nur der Regieleistung, so zu vermitteln und so auch sinnlich zu machen, dass man das Gefühl hatte, das geht mich an. Das ist nicht nur Bildungsschrott, sondern das ist was, wo ich unbedingt hin muss. Das möchte ich mir selber anschauen. Das Gegenbeispiel ist, glaube ich, der narzisstische Kritiker, der sich selbst genug ist, der Locken auf der Glatze dreht, der manierierte Kompositor-Substantive erfindet oder sich in seinen tollen Metaphern gefällt. Der interessiert sich in erster Linie für sich selbst und weniger fürs Theater. Und ich bin mir nicht so sicher, ob der Gebrauchswert dieser Kritiken sowohl fürs Theater als auch fürs Publikum dann wirklich groß ist.
Schade, dass Sie da jetzt keine Namen genannt haben. Ganz schnell zum Schluss noch, Herr Gampert, was schreibt sich leichter, Verriss oder Hymne?
Der Verriss schreibt sich natürlich viel leichter. Das liegt natürlich darin, dass er auch viel mehr, nicht nur beim Schreiber, sondern auch in der Debatte dann viel mehr kreatives Potenzial freisetzt. Die Lobeshymne tendiert ja immer so ein bisschen zum Kitsch. Und wenn man was vermeiden sollte in der Kritik, dann den Kitsch.
Endlich mal erklärt, wozu Theaterkritik. Herzlichen Dank an Christian Gampert.